Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Spätestens in der Finanzkrise haben wir uns mit dem Finanzkapitalismus beschäftigen müssen. Too big to fail war da das Stichwort. Zu groß der Einfluss der Finanzmärkte auf die real existierende Wirtschaft, um einen Zusammenbruch tatsächlich riskieren zu können. Inzwischen ist die Wirtschaft einem zweiten Einfluss ausgesetzt, nämlich dem Plattformkapitalismus. Und da geht es dann um die Macht der großen Internetkonzerne. Josef Vogel schreibt in einem Buch über den Zusammenhang. Und er ist Inhaber eines Lehrstuhls für neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin. Guten Morgen, Herr Vogel.
Guten Morgen.
Als Literaturwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, Medienwissenschaftler, wie kommt man auf die Idee, sich mit den verschiedenen Formen des Kapitalismus auseinanderzusetzen?
Ich glaube, die Frage müsste fast umgedreht werden. Wie kommt man dazu, sich nicht damit auseinanderzusetzen? Denn seit dem 18. Jahrhundert ist eines der wichtigsten Themen der Literatur tatsächlich die Ökonomie. Autoren wie Daniel Defoe oder Goethe haben nicht nur selbst ökonomische Professionen betrieben, sondern sich in zentralen Texten immer wieder auch mit der zeitgenössischen Ökonomie beschäftigt. Und das geht bis in die Gegenwartsliteratur. Das jüngste Faszinosum ist natürlich die Spekulation, der Börsenhandel, es sind Crashs etc. als höchst dramatische und auch höchst narrative Ereignisformen.
Der Arbeitstitel Ihres Buches lautet Kapitalismus und Ressentiment, erinnert so ganz kurz an Stolz und Vorurteil oder Verstand und Gefühl. Was wollen Sie genau herausfinden?
Mich interessiert in letzter Konsequenz, und ich bitte in Rechnung zu stellen, dass das tatsächlich ein Arbeitstitel ist, in letzter Konsequenz interessiert mich der Zusammenhang zwischen den jüngsten Veränderungen, man könnte auch sagen Mutationen des Finanzmarktkapitalismus auf der einen Seite und der Entstehung von autoritären Strukturen auf der anderen Seite, zu denen natürlich auch so etwas wie ressentimentale Politik gehörte.
Inwieweit bedingen sich Finanzkapitalismus und Plattformkapitalismus gegenseitig? Und inwieweit lässt sich diese moderne, ja diese Hybridform von Kapitalismus überhaupt noch kontrollieren?
Also ein erster Punkt wäre tatsächlich die Entstehung der modernen elektronischen Börsen. Das sind in letzter Konsequenz die ersten Modelle oder Vorbilder für Plattformunternehmen, so etwas wie die New Yorker Nasdaq beispielsweise, die als Informationssystem für Wertpapiermakler begonnen hat und in den 90er Jahren dann zu der größten, auch weltweit größten Börse geworden ist. Das ist ein wichtiger Start, und der zweite Start besteht in der Privatisierung des Internet, die auch im Laufe der 90er Jahre passierte. Es gab ein sehr einschneidendes Gesetz von 1996, das zwei Elemente enthielt, nämlich auf der einen Seite die Privatisierung der Netzkommunikation, wenn Sie so wollen, der Gnadenstoß gegen öffentliche Netzbetreiber auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die klare Unterscheidung zwischen Publisher, also man könnte sagen Verlagshäuser auf der einen Seite, und bloße Provider auf der anderen Seite. Von diesem Zeitpunkt an sind eben Plattformunternehmen nicht mehr für ihren Content verantwortlich, sind nicht verantwortlich im Sinne des Presserechts. Es kommt, wenn ich das noch dazu sagen darf, ein letzter Aspekt dazu. Wir haben es nämlich spätestens seit den 90er Jahren, aber insbesondere auch nach 2000, mit Finanzkrisen zu tun, die man Akkumulationskrisen nennen kann. Es ist zu viel Geld im Umlauf. Wir sehen es auch heute, zu viel billiges Geld im Umlauf. Und dieses Geld sucht nach neuen Anlagemöglichkeiten. Und diese neuen Anlagemöglichkeiten findet man nicht nur in Immobilienmärkten, wie man es hier überall auch in Berlin spürt, sondern man sucht nach neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten. Und da boten die Plattformunternehmen eine überaus intelligente Form für die Investition von Finanzkapital.
Dieses Urteil, was Sie angesprochen haben, was den Unterschied macht zwischen Publishern und Providern, welche Folgen hat das bis heute für die Medienlandschaft?
Man könnte das in einem Paradox formulieren und könnte sagen, wer publiziert, ist nicht verantwortlich, und wer Content liefert, publiziert nicht. Und die Konsequenz ist schlichtweg, dass jede Plattform, die ihren Inhalt redaktionell bearbeiten will, verantwortlich gemacht wird für diesen Inhalt, und alle Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, die das nicht tun, nie eine Klage wegen Verleumdung etc. erhalten werden. Damals war das tatsächlich die Voraussetzung dafür, die technische und ökonomische Entwicklung von Plattformen gewissermaßen rechtlich zu ermöglichen. Damals war allerdings noch nicht absehbar, dass das neue Monopolunternehmen wie Google, wie Facebook etc. hervorgebracht haben könnte.
Wer trägt denn dann noch Verantwortung für die Inhalte?
Sie wissen das, es gibt allenfalls Kompromisslösungen, also beispielsweise, aber auch das ist einigermaßen prekär, dass diese Unternehmen, wenn sie sich herbeilassen, eventuell Schiedsgerichte anbieten, private Schiedsgerichte, um bestimmten Content zu entfernen. Ganz wesentlich aber ist, dass hier eine radikale Privatisierung des öffentlichen Raums stattfindet.
Und der klassische Journalismus, wo bleibt der?
Der Journalismus ist tatsächlich zum Wirtstier geworden, denn die News, die eingestellt werden auf Facebook beispielsweise, stammen großenteils auch aus klassischen Publikationsorganen und können dort ohne weitere rechtliche Auflagen publiziert werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, kann man bemerken, dass traditionelle Redaktionen, das heißt also Redaktionen, die Journalismus, Investigation, Reportagen etc., also Dinge betreiben, die zeit- und geldintensiv sind, dass die mehr und mehr unter Druck ihre Online-Redaktionen geraten. Am Beispiel zu nennen, Spiegel Online-Redaktion hat ihre größten Klickzahlen im Bereich der Wellness und im Bereich des Sports.
Jetzt ist es ja an Ihnen, diese verschiedenen Fäden zusammenzubringen, deren Verlauf wir ja nur haben skizzieren können. Wo setzen Sie dann da an und mit wie vielen Seiten rechnen Sie am Ende?
Man rechnet nie mit den Seiten am Ende, so wenig man mit dem eigenen Absterben rechnet. Also ich würde auch dafür ein offenes Buch plädieren. Ich bin nicht sicher, ob dieses Projekt intellektuell tatsächlich vollendet werden kann. Im Augenblick ist das nichts anderes als der Versuch, einige Dinge mir selbst klarzumachen, die nicht so selbstverständlich sind. Aber vielleicht kann ich zwei oder drei Dinge dazu noch bemerken. Das erste ist tatsächlich mit der These verbunden, dass Plattformunternehmen nicht einfach ein neues Geschäftsmodell sind, sondern tatsächlich ein letzter Schritt in der Veränderung oder der Metamorphose des Finanzkapitals. Zweitens, und das ist nicht unwichtig, betrifft es nicht einfach nur einen ökonomischen Sektor, der in den Vereinigten Staaten im Grunde nicht mehr als 7% der Wirtschaftsleistung beträgt, sondern es betrifft eine Ökonomie, die sich aus der Fusion von Finanz- und Informationsökonomie hergestellt hat und die alle Bereiche der Gesellschaft durchdringt. Das heißt also alle ökonomischen, alle sozialen, alle politischen Bereiche. Anders formuliert, das, was man heute Digitalisierung nennt, ist nichts anderes als die Kapitalisierung dieses Netzwerkes. Und das führt drittens dazu, dass man in diesen Unternehmen eine eigentümliche Universalisierung des Maklerwesens begreifen kann, was einstmals die Börsen gewesen sind und das heißt Börsengeschäfte, in denen keine Produkte, sondern nur Preise gehandelt werden, wird gewissermaßen universalisiert und trifft heute den Meinungsmarkt. Also Unternehmen wie Google oder wie Facebook sind Meinungsmärkte und repräsentieren, wenn Sie so wollen, die Gleichschaltung von Marktgesetzen und Gesetzen der öffentlichen Meinung.
Wobei Gleichschaltung ja ein durchaus besetzter Begriff ist, aber den, nehme ich an, benutzen Sie bewusst.
Der ist mir bewusst entrutscht.
Literatur- und Kulturwissenschaftler Josef Vogel arbeitet an einem Buch über den modernen Kapitalismus und auf jeden Fall sage ich danke dafür und für den Besuch bei Deutschlandfunk Kultur.
Danke sehr.